Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Wenn ich eine Idee habe, dann beginne ich im Kopf zu fliegen. Dann bin ich ganz aufgeregt und schaue, wie kann ich das umsetzen.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Und einer neuen Folge von Kunst im Gespräch heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Eva Schlegel. Die Künstlerin Eva Schlegel hat Luise Pichler, Juristin im Außenministerium, die gerne für die Auslandskultur die Kamera in die Hand nimmt, und mich in ihr Atelier eingeladen. Es ist ein weitläufiges, helles, prachtvolles Atelier. Von der Decke fallen Eva Schlegels schwerelos anmutende Spiegelobjekte und definieren den Raum neu.
Ja, genau. Das hat mich sehr beschäftigt, das Fliegen, Schweben, Fallen. Also die Überwindung der Schwerkraft war irgendwie ganz wichtig. Also Auslöser war eigentlich eine Ausstellung im MAC, wo ich nicht gewusst habe, was ich machen soll, wie ich diese Riesenräume gut füllen kann. Und ich wollte eine neue Arbeit machen. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe, dann beginne ich im Kopf zu fliegen. Dann bin ich ganz aufgeregt und schaue, wie kann ich das umsetzen. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann habe ich begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, weil es ist natürlich das Risiko des Absturzes impliziert, und habe mich besonnen, dass ich beim Diplom eine Arbeit gemacht habe mit einem Ventilator, den ich abgefilmt habe, und zwar mit Super 8. Ich habe eine Endlosschleife gemacht, der ist gestanden, hat sich beschleunigt, hat sich verlangsamt, hat sich rückwärts gedreht. Diese Endlosschleife habe ich auf den laufenden Ventilator projiziert. Den realen Ventilator habe ich an einen Unterbrecher angeschlossen, der den Ventilator unterbrochen hat. Dann hat der verlangsamt, die Flügel wurden sichtbar und der Film ist verschwunden. Dann hat er wieder beschleunigt, der Ventilator, und dann war nur mehr der Film, also die Repräsentation des Ventilators, auf die beschleunigten Flügel zu sehen. Das System habe ich genommen und dann wollte ich Filme machen von fliegenden und fallenden Personen. Und begonnen habe ich eigentlich mit einem Freund und Developer, der ein Porträt von sich haben wollte. Dann habe ich gesagt, ja, wir machen das so, wir reenacten Yves Klein, der Sprung ins Leere, und du springst von 11 Metern in diesen See, aber im Smoking. Und das war super. Was man auch bedenken muss, ist, dass das ganz eine kurze Zeit ist. Also ich bin unten gelegen, habe in den Himmel fotografiert, er sprang im Smoking, und weil ich nicht gewusst habe, ob das jetzt geklappt hat, habe ich ihn dreimal gebeten, in 3 verschiedenen Anzügen zu springen. Letztlich hat es super geklappt. Das ist das Foto, gedruckt auf Blei, auf dieses schwere Material. Und es ist super, weil man sieht die Wolken. Es ist wie bei Yves Klein, aber es ist keine Collage, sondern es ist direkt fotografiert. Und das war der Ausgangspunkt, dann diese Filme zu machen in der Schweiz. Da bin ich dann mit 2 Kamerateams in die Schweiz gereist, habe mit professionellen Bodyflyern dann einen Tag gearbeitet mit Frauen und Männern in Anzügen, also in Straßenanzügen. Das war ganz wichtig. Und diese Filme habe ich dann auf riesige Rotoren, die wir selber gebaut haben, projiziert. Und damit schwebt das Bild in der Luft. Der Film schwebt in der Luft, weil man sieht ja die Rotorflügel nicht mehr. Und die Menschen, die Frauen und Männer, sind auch in der Luft geschwebt.
Die neuesten Arbeiten von Eva Schlegel sind Lithografien. Sie sind nach der Pandemie entstanden, der ruhigen Zeit also, in der sie gezeichnet hat. Die Arbeiten, die sie Tsunami nennt, faszinieren auch durch ihre freischwebende Applikation der Rahmung.
Die sind sehr experimentell entstanden. Ich habe Lithografie gehasst, weil das einfach so ist, wenn man da eine Zeichnung auf den Stein macht und da ist irgendwas falsch, muss der ganze Stein geschliffen werden. Ist also wahnsinnig viel Arbeit. Und dadurch, dass ich bei Corona gezeichnet habe, war ich ein bisschen sicherer und habe dann nach 4 Tagen eine Serie zustande gebracht, die ganz schön geworden ist mit unscharfen Texten, mit Büchern. Und dann sehe ich, wie der Kurzsein einen Stein löscht, also wie er den schleift. Das ist folgendermaßen, der liegt, weil die Steine sind sehr schwer, muss man sich vorstellen. Das sind so Kalksteine, aber sehr schwere aus Deutschland, richtig schwere. Also die sind 10 cm dick und ca. 60 x 80 cm groß. Also man kann die auch nicht tragen, sondern muss die mit so Hebevorrichtungen bewegen. Und das liegt dann da so im Wasser und dann kommt das Schleifpulver drauf und er nimmt einen kleineren Stein, einen zweiten Stein und beginnt mit dem Schleifpulver das Schleifpulver zu verreiben, dass der Stein abgerieben wird. Und dann sehe ich das und sehe diese Zeichnung, die diese Schleifpulver mit dem Wasser macht und sagt, halt, stopp, kann man das drucken? Dann sagt er, nein, das kann man nicht drucken, weil das spült man ab und dann ist es weg. Und es hat mich aber so begeistert und er ist auch jemand, der gerne experimentiert, so wie ich. Und so haben wir begonnen zu experimentieren und zu sehen, wie wir mit einem zweiten Stein Wasser und Schleifpulver diese Motive machen können und die drucken. Also trocknen lassen, dann mit Farbe fixieren und drucken. Und es ist ihm wirklich gelungen.
Dann aber mussten die Lithografien noch gerahmt werden.
Genau. Die Rahmung war extrem schwierig. Ich habe es zuerst auf weiß gerahmt, dann habe ich es auf schwarz gerahmt mit schwarzem Rahmen, dann habe ich es in Stahl gerahmt mit schwarzem Hintergrund. Es war immer ungenügend. Also man hat immer das Gefühl gehabt, die Motive sind eingesperrt. Und dann habe ich mit meinem Rahmenmacher, ich habe einen sehr guten, mit dem ich eigentlich alles mache, dann haben wir diese Rahmen entwickelt und der Rahmen ist nicht schwarz, sondern ist blau-schwarz wie der Druck selbst und der Druck schwebt innerhalb des Rahmens. Das ist eine Guggenheim-Rahmung, die natürlich auch schwierig ist, weil sie kein Glas hat. Wir haben aber das gleiche System auch mit Museumsglas gemacht. Aber das war wirklich eine Challenge. Also die Rahmung dieser Arbeiten, dass man auch das gerissene Papier sieht. Und es war irgendwie wirklich eine Herausforderung. Es schwebt 5 mm vor der Fläche.
Wie kann das sein?
Ja, das kann sein. Es fliegt.
Schwerelos scheinende Spiegelskulpturen sind ein Markenzeichen von Eva Schlegel. Öffentlich ziert beispielsweise die Prachtstiege des österreichischen Parlaments, eine permanente Spiegelinstallation. Man sieht von einem Stiegenhaus ins andere hinüber. Die Skulptur geht über eine Höhe von 17 Meter. Sie erweitert den Raum, dekonstruiert ihn sogar, aber sie spiegelt nicht die Menschen. Was ist nun für die Künstlerin das Faszinierende an der Arbeit mit dem Spiegel?
Die Spiegel begleiten mich schon wirklich lange. Und der oder die Spiegel werden ganz unterschiedlich eingesetzt. Ich kann mich erinnern, ich habe für den Höhenrausch, 2017 war das, mit meiner Mitarbeiterin ein Labyrinth entworfen, über 200 Quadratmeter, durch das man gehen konnte, aus Spiegeln geformt. Und das war ein Labyrinth, in dem man sich selber nicht gesehen hat. Warum? Normalerweise, wenn ich mich in einem Shopping-Window oder so wiederfinde, schaue ich mal, wie schaue ich aus. Aber in Wirklichkeit versichere ich mich meiner Existenz. Und das wollte ich genau unterbrechen. Ich wollte also eine Situation schaffen, wo man unsicher ist, weil man sich selbst nicht wiederfindet. Wo man sich dann fragt, bin ich da, existiere ich, wie kann ich mich finden und was sehe ich? Was sehe ich stattdessen? Ich sehe unendliche Räume, ganz tiefe Räume. Das war eine wichtige Installation. Und sonst werden die Spiegel unterschiedlich eingesetzt wie hier. Das sind die Tests eigentlich für eine Installation in einer Tiefgarage, wo ich eingeladen war. Da dachte ich mir zuerst, auch nicht wirklich sexy Kunst in der Tiefgarage. Und dann kam mir aber die Idee, Spiegel, runde Spiegel an der Decke in einem Zufallsprinzip zu installieren, aber richtig viele Spiegel an der Decke. Man betritt den Raum und der Raum, die Tiefgarage, wird nach oben geöffnet. Es ist wie ein Schweizer Käse, wird die Decke geöffnet.
Wir haben da hinten ein Objekt von der Decke hängen, das erinnert mich ein bisschen an die Skulptur in der Galerie 422, die ich im Sommer gesehen habe. War das vielleicht eine Serie? Arbeiten Sie in Serien bei diesen Objekten oder war das in Gmunden etwas ganz, ganz anderes?
Ist natürlich richtig. Es ist hier der Prototyp, was Sie da sehen. Der Prototyp ist aus Acrylglas gefertigt. Und zwar sind es 8 runde Spiegel, die ineinander gesteckt werden und eben räumliche Situation, eine kaleidoskopisch räumliche Situation ausformen. Die Skulptur sieht von jeder Seite anders aus. Und ich habe sie dann einmal formuliert als Idee, auch versucht, technisch zu perfektionieren. Also habe ich begonnen, doppelseitig hochpolierten Stahl zu verwenden. Der wird ganz hochpoliert. Und dann diese Scheiben aus diesem hochpolierten Stahl ineinander zu stecken, weil das Problem beim Acrylglas ist, dass der Kleber matte Spuren hinterlässt und auch altert und irgendwann zerbröselt die Skulptur, also irgendwann fällt sie auseinander. Das sollte nicht sein. Also muss man dann auch schauen, dass man technisch gute Lösungen findet.
Kann man sie auch berühren?
Man kann sie berühren, ja. Das ist nicht so dramatisch bei den richtigen Skulpturen dann aus doppelt hochpolierten Stahl. Ist es ein bisschen schwieriger, weil der Schweiß der Hände natürlich irgendwann auch heraus oxidiert. Also da ist es weniger günstig, wenn die berührt werden. Ehrlich gesagt, da ist es besser, man schaut sie an. Die drehen sich ja immer leicht. Also hat man auch Zugang zu allen Seiten, Innen- und Außenseiten.
Das Berühren wirft die Frage auf, wie putzt man sie?
Besser gar nicht.
Das heißt, Sie legen Patina an und verändern sich dadurch auch?
Nein, nein. Also es gibt ja so Mikrofasertücher, mit denen kann man sie berühren. Man kann sie auch mit Handschuhen angreifen. Es ist eigentlich wie eine Grafik. Man kann sie auch reinigen. Aber eben vorsichtig reinigen, nur den Staub herunter tun. Das ist sehr wichtig, weil auch bei zum Beispiel großen Installationen, bei Wettbewerben, denen man da ausgesetzt ist als Künstlerin, ist die erste Frage, wie putzt man das? Also muss man da immer schon Antworten bereit haben.
Schauen Sie sich selbst auch in den Spiegel, beispielsweise in den großen Runden?
Der große runde Spiegel, na, der ist für mich eigentlich eine Raumerweiterung und den liebe ich sehr, weil der sich immer dreht. Er dreht sich, er holt das Grün vom Balkon herein. Er reflektiert immer unterschiedlich. Man ist ja umgeben von den Kunstwerken und der Spiegel wirft dann andere Kunstwerke neben die Kunstwerke, die sich da befinden. Also das habe ich wahnsinnig gern. Der Spiegel ist ein Prototyp für eine temporäre Installation, die ich für die Grundsteinlegung von Cape 10 gemacht habe. Da hat der Redi Marin, der Initiator dieses Hauses, ein Haus für Obdachlose und niederschwelligen Zugang von Ärzten, Apotheken und so weiter. Bei der Grundsteinlegung hat er mich gebeten, ob ich nicht irgendwas machen könnte. Und dann bin ich dorthin, haben wir das angeschaut. Es war eigentlich nur Erde, also eine Grube und ein Bagger. Und dann kam mir die Idee, den Bagger herzuholen und eine Faust machen zu lassen. Und auf diese Faust habe ich dann die Spiegel gehängt in unterschiedlichen Abständen. Die Spiegel hatten wir beim Sponsoring-Dinner für Cape 10 verwendet und zwar auf den Tischen im Herkules-Saal im Palais Liechtenstein. Da gibt es ja dieses wunderbare Tiepolo-Fresko, das durch die Spiegel auf den Tisch heruntergeholt wurde. Die Spiegel hatte ich Und so haben wir eben viele Spiegel auf den Bagger gehängt und hatten eine temporäre Skulptur, die sich im Wind bewegt hat.
Im Atelier im dritten Wiener Gemeindebezirk sind auch Spiegel an der Decke montiert. Was hat es damit auf sich? Eine Spiegelung des Bodens?
Das sind Tests für die Tiefgarage.
Das war ein Auftrag für die Kunst am Bau 1997. Es ging dabei um eine sehr niedere Tiefgarage.
Also ich tue ja alles vorher im Atelier testen, deswegen ist der Spiegel ja da, weil ich wissen wollte, wie kann ich den belasten? Reißt der, wenn der Wind daran zerrt? Und die Spiegel an der Decke sind, wenn man genau schaut, unterschiedliche Materialien und unterschiedliche Größen, wo ich einfach testen musste, wie groß können die sein, was für Material, wie kann man das machen, dass es nicht herunterkommt, dass es niemand erschlägt und dass es aber trotzdem die Wirkung erzielt, die ich wollte.
Mit 400 kreisrunden Polycarbonatspiegel am Plafond gelang es Eva Schlegel, dass Menschen, die in die Garage kommen, nach oben schauen und beginnen, sich zurechtzuzupfen. Was sehen sie? Wie erleben sie den Raum? Was ist wahr und was bilden sich die Besucher ein? Das sind für Eva Schlegel zentrale Fragen. Gehen wir nun zurück ins Atelier hinein, in die Räume, in denen ihre Kunst entsteht. Räume, in denen aber auch Werke anderer Künstler zu sehen sind.
Wie Sie zuvor den großen runden Spiegel erklärten und erzählten, hat er sich natürlich auch gedreht. Das haben Sie ja gesagt, dass er sich ständig bewegt und so immer neue Perspektiven auch eröffnet. Gerade habe ich hineingeschaut und da war dieses wunderbare Blumenmeer, das offenbar von Ihrem Garten mitgebracht wurde. Ist grün, sind Blumen eine Inspirationsquelle?
Ich liebe Blumen. Ich liebe Farben und ich liebe Blumen. Vor allem liebe ich Dahlien. Im Burgenland haben wir ja einen großen Garten, den mein Mann gestaltet hat, der verschiedene Räumlichkeiten bietet und auch also wie ein Barockgarten gestaltet ist. Blumen kommen da überhaupt nicht vor. Es gibt keine Blumen außer unsere Rosen, die Hochzeitsrosen. Aber sonst gibt's nichts. Aber hinter einer Mauer gibt's ein großes Dahlienfeld und das ist meines. Und da kommen die her. Ich hatte immer Unsummen ausgegeben, um das Haus im Burgenland zu schmücken. Diese Sorge bin ich jetzt los, weil die Dahlien blühen vom Juni bis in den Oktober.
Herinnern ist ja im Augenblick eher spärlich Farbe zu sehen. Es ist sehr viel Schwarz-Weiß, es ist sehr viel Textarbeit auch, worauf ich dann noch ein bisschen zu sprechen kommen möchte. Aber es sind zwei Skulpturen, die hinter uns stehen, zwei Männer, die aus Holz sind.
Mhm. Genau, die begleiten mich schon sehr lange, eigentlich schon 25 Jahre. Einen habe ich getauscht, der ist aus Papua-Neuguinea. Die Geschichte ist ein bisschen spooky. Diese Skulpturen werden errichtet für tote Leute und repräsentieren diesen Menschen. Ich habe das mit einem Arzt getauscht gegen ein Kunstwerk und eigentlich ist er aber sehr freundlich. Muss ein guter Mensch gewesen sein. Wir verstehen uns sehr gut und er ist da in Ruhe und bewacht gutes Atelier. Der zweite ist ein sogenannter Kolonn, die eigentlich viel kleiner sind. Das sind Skulpturen aus Nordafrika, bei denen die schwarze Bevölkerung die weißen Kolonialherren porträtierten und die verschiedensten Berufe porträtierten, also Doktor. Drinnen habe ich auch eine Krankenschwester, Fußballer, alle möglichen Dinge. Nur haben die alle schwarze Züge. Das ist irgendwie sehr lustig. Es handelt sich aber um die weißen Kolonialherren und Herrinnen und Frauen.
Wissen Sie, ob das Auftragsarbeiten waren oder haben das die Einwohner für sich gemacht?
Die haben es für sich gemacht und dann kam das wohl gut an und sie konnten es auch gut verkaufen. Ein Freund von mir hat eine große Sammlung von Colons. Michel Würtle hat ja auch eine sehr große Sammlung gehabt. Und ich habe diesen Riesenbuben hier. Also der ist irgendwie ein Kolonialherr mit Tropenhelm, Krawatte und schönem Anzug. Und den habe ich in Lille am Flohmarkt gekauft und über Paris hergeflogen. Zur großen Freude des Flughafenpersonals. Die hatten da sehr gescherzt.
Das kann ich mir vorstellen.
Er hat eine dunkle Farbe und er hat abstehende Ohren eigentlich, schwarzes Haar und ist total süß. Die verstehen sich gut, die zwei Männer. Und die richten immer den Blick auf die kleine Göttin, auch aus Papua-Neuguinea, die ich von meiner Freundin Anna Heindl bekommen habe. Und die ist also mit Augen aus Kaurimuscheln und die ist die eigentliche Bewacherin des Ateliers.
Kommunizieren Sie mit Ihren Figuren?
Na, ich begrüße sie manchmal, vor allem haben wir jetzt das Atelier ausgemalt und da spreche ich dann kurz mit ihr und bringe sie wieder an ihren Platz. Das ist es eigentlich.
Vis-à-vis von dieser Göttin ist ein Bild, das auch in Farbe ist, auch aus fernen Ländern. Rot, grau, blau und grau.
Das ist eine wunderschöne Arbeit aus dem Kinder des 18. Jahrhunderts, also 1700 irgendwas. Und diese Arbeit, die zeigt eine Hofbeamtendynastie und deren Frauen vermutlich. Das ist eine Arbeit, die mich wahnsinnig fasziniert hat, die ich bei einem Sammler sah. Da war die gehängt. Ich habe mich wirklich komplett verliebt in diese Arbeit. Also at first sight sozusagen. Und er rief mich dann 3 Wochen später an und hat gesagt, Eva, denkst du noch an die Arbeit? Ich weiß nicht, woher er das gewusst hat. Und ich habe gesagt, ja, total. Ja, wir können tauschen. So haben wir getauscht und ich bin im Besitz dieser herrlichen Arbeit, die ich dann auch vom Kustos des MAC prüfen ließ und anschauen ließ. Der hat mir dann auch erzählt, was das ist. Aber was mich besonders fasziniert an dem, ist, dass es gezeichnet ist, dass mit einem Strich ganz unterschiedliche Charaktere gezeichnet sind, dass mit einem Strich, dass mit einem ganz dünnen Pinsel verschiedenste Qualitäten, zum Beispiel wenn man beim Ärmel schaut, sieht man sofort, dass das Nerz ist, also Nerzpelz. Während die Kappen, die die aufhaben, ist Biber. Also man sieht total den Unterschied und der Künstler oder die Künstlerin, wahrscheinlich war es ein Künstler, konnte wirklich mit unglaublicher Präzision und ganz fein eine Welt entfalten hier. Also ich bin oft hingerissen, stehe nur davor und schaue die Kraniche an, die sich auf der Kleidung finden. Es ist sehr abstraktes Bild, aber es ist trotzdem voller Details und Schönheiten.
Die Zeichnung spielt ja auch in Ihrer Arbeit eine große Rolle.
Ich möchte so sagen, dass ich relativ früh während des Studiums festgestellt habe, dass ich nicht zeichnen kann, auch nicht malen will und mich deswegen anderen Techniken zugewandt habe, der Fotografie, genau. Während der Pandemie habe ich wieder begonnen zu zeichnen und weil das war für mich wahnsinnig schön. Man ist allein im Atelier. Die Mitarbeiterin durfte leider auch nicht kommen. Also war ich wirklich Tage allein und habe dann begonnen, einfach zu zeichnen und die freie Zeit zu nützen, um wieder verschiedene Gedanken aufs Papier zu bringen. Und so hat sich das langsam entwickelt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin eine begnadete Zeichnerin. Das glaube ich nicht, aber es macht mir Freude.
Das Erste, das mir im Atelier aufgefallen ist, als ich meinen Mantel abgelegt habe, waren die Reitstiefel.
Ich habe mir mit ungefähr 40 Jahren einen lange gesehnten Traum erfüllt. Meine Freunde haben begonnen zu reiten, ich habe begonnen Golf zu spielen, ich habe irgendeinen Sport gesucht, habe aber gemerkt, das ist nicht meines und habe dann mit 40 erst die Reitstunden genommen und habe genau gewusst, das ist der Sport, den ich machen will. Eine sitzende Tätigkeit, Kommunikation ohne Worte, das ist es. Und habe dann wirklich begonnen, Reiten zu lernen, habe mir Pferde gekauft und bin viel geritten, habe irgendwie den Reiterpass gemacht, habe die Turnierreife gemacht und habe dann Turniere probiert. Ganz ehrlich, so gut war ich nie. Ich liebe Dressur, das war einfach das Schönste für mich. Habe immer mit einer Reitlehrerin gearbeitet, die Pferde auch beritten hat unter der Zeit, wenn ich nicht reiten konnte, was toll war. Mein Mann hat sich dann ein süßes Pferd gekauft mit blauen Augen, also so ein großes Pony, ein herrliches Pferd, das irrsinnig talentiert war und gleich beim ersten Mal, wie sie angetreten ist, das haben wir dann trainieren lassen, den zweiten Platz in der Burgenländischen Meisterschaft errungen hat. Den zweiten Platz deswegen, weil mein Mann vorgesprungen ist und stolz fotografiert hat. Da hat sie dann kurz gescheut. Sonst hätte sie vielleicht den ersten Platz bekommen. Also das hat uns solche Freude gemacht und wir hatten es dann lang im Burgenland stehen, beide Pferde, und sind eigentlich jedes Wochenende ausgeritten und über die Barndorfer Heide geritten. Es war fantastisch. Also es ist wirklich eine Leidenschaft.
Sie haben jetzt gesagt, war. Warum haben Sie es aufgegeben?
Mein schönstes, geliebtes Pferd, das war ein Westfale, den ich dreijährig gekauft habe und der mir so gut gefallen hat. Also es war auch Liebe auf den ersten Blick. Der hat dann gesundheitliche Probleme bekommen, er hat schwere Arthrosen bekommen in den Beinen, konnte nicht mehr so intensiv geritten werden. Ich habe ihn behalten, weil er mir einfach so gut gefallen hat. Und der ist vor 3 Jahren gestorben und ich war dabei und seitdem reite ich nicht mehr. Mein Mann hatte dann einen schweren Unfall, da haben wir dann auch das Pferd weggeben und jetzt reiten wir beide nicht mehr.
Bleibt vielleicht wieder mehr Zeit, um zu lesen. Eva Schledi hat immer auch mit Schrift und Text für ihre Arbeiten experimentiert. Begonnen hat das nach einem großen Erfolg in jungen Jahren.
Die Texte sind entstanden 1993. Ich hatte nach meinem Diplom, also von 86 bis 92, ein sehr erfülltes künstlerisches Leben. Ich habe da diese Graphitarbeiten gemacht und die Siebdrucke auf Blei, gefundene Fotos bei einer Problemstoffsammelstelle und war sehr erfolgreich. Bin mit diesen Arbeiten wirklich durch Europa gereist, nach Amerika, habe die überall ausgestellt, war 2-mal in Sydney auf der Biennale. Also das war ganz toll. Irgendwann habe ich dann realisiert, dass ich mit diesen Arbeiten nur größer werden kann, aber sie inhaltlich nicht erweitern kann. Und habe dann beschlossen, ein Jahr mir zu widmen für Forschung und zu schauen, wo kann sich meine künstlerische Arbeit hinentwickeln. Und da habe ich mich sehr mit Text auseinandergesetzt und der Output nach einem Jahr, ich habe da Derrida, die Grammatologie gelesen, war recht kompliziert.
Das war ein Ansatz des Philosophen, in dem er seine Theorie der Schrift entwickelte.
Und dann habe ich begonnen, aus meiner Bibliothek Texte abzufotografieren, unscharf, es war damals alles nur analog, unscharf abzufotografieren und die verschiedenen Strukturen zu vergleichen und vor allem mich der Frage auszusetzen, was sehe ich, wenn ich den primären Informationsgehalt nicht mehr lesen kann? Sehe ich ein Bild oder sehe ich einen Text? Und das habe ich dann auf menschengroße Glasplatten gedruckt, Siebdruck, die in der Galerie alle lose herumstanden und aber auch einen Raum bildeten. Also man hat sich drin gespiegelt, man war wie in einem losen Buch, in dem man nichts lesen konnte. Und zugleich gab es dann auch Bücher, wo alle Motive zusammengefasst waren, so kleine rote Bücher, da hat man überhaupt nichts mehr lesen können. Und das hat mich interessiert, wie ist es, weil ich sehr gerne lese, wenn diese Intimität zwischen Lesendem und Buch gestört ist. Was passiert da mit einem? Und zugleich habe ich es auch überlagert, unscharfe Bilder und unscharfe Texte, weil ich wissen wollte, das war dann ein zweites Buch, weil ich wissen wollte, was für Raum. Welchen Raum bildet jedes Bild für sich aus?
Sie haben im Museum der Moderne in Salzburg ausgestellt.
Ah ja, richtig. Ja, richtig. Ah, das war eine schöne Ausstellung. Die habe ich total geliebt. Da sind wir eingeladen worden, ja genau, 100 Jahre Salzburg Festival und haben einen Raum, das habe ich mit 2 Mitarbeitern gemacht. Wir haben einen Raum gemacht, unten einen Spiegel, also über die ganze Wand, dass man sich fühlte wie auf einer Bühne, weil die Wand einfach doppelgeschossig hinuntergegangen ist. Und über die ganze Wand haben wir Filme projiziert, die Textausschnitte von Jelinek, Handke, Thomas Bernhardt und Hugo von Hofmannsthal hatten. Also alle SchriftstellerInnen, die für die Salzburger Festspiele gearbeitet haben, österreichische. Und das war wahnsinnig schön, weil wir jeden Literaten, jede Literatin einfach mit einem anderen Rhythmus versehen haben, mit anderen Bildern und mit einem anderen Rhythmus. Der Film war ohne Ton und das war nur zu lesen und die Schriften waren gestaltet und sind mit dem Film verschmolzen. Das habe ich sehr gern mögen, die Arbeit.
Sie haben an der Angewandten studiert, bei Oberhuber. Wieso hat Sie eigentlich die Fotografie von Anfang an so fasziniert? Warum haben Sie gewusst, das ist eigentlich mein Medium?
Weil es mir das schnellst Verfügbare war, glaube ich. Also es hat mir geholfen, Ideen schnell umzusetzen. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das malerisch mache, muss ich gegen 2000 Jahre Kunstgeschichte ankämpfen. Es war ein bisschen schwierig, wollte ich gerade nicht. Und die Fotografie war ja auch nur ein Mittel, das mir geholfen hat zu experimentieren. Ich tue sehr gern experimentieren. Ich habe dann selber belichtet, habe sehr viel gelernt über Reografien, über verschiedenste Möglichkeiten. Und diese Lust am Experimentieren war da gleichzeitig mit der Technik vorhanden und die Ideen habe ich dann versucht, immer sehr speziell umzusetzen. Ich habe dann schon begonnen zu malen, aber nicht im üblichen Sinn, sondern eher installativ. Also der Raum war dann das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat.
Sie sind der Akademie unter Anführungszeichen ja privat verbunden geblieben.
Ja, ich habe unterrichtet 10 Jahre, was sehr spannend war. Und ich glaube, Sie meinen, dass mein Mann, der ehemalige Rektor Karl Bruscher, nach wie vor mein Mann ist.
Wenn man dann auch privat mit einem Künstler, der mit Raum arbeitet und denkt, verbunden ist, ist das inspirierend? Ist das eine Konkurrenz? Wie ist das?
Also während wir beide an der Akademie waren, war von mir ein ganz klares Dogma, zu Hause reden wir nicht über die Akademie. Also das war ganz wichtig. Und unsere Beziehung ist dergestalt, dass jeder, jede, also ich auch, eine eigene Vorstellung von Kunst und von Raum hat. Ich finde meinen Mann einen ganz tollen, spannenden Architekten und ich hoffe, er findet mich auch eine tolle Künstlerin. Wir haben allerdings nur einmal zusammengearbeitet. Das war auf der Cochin-Biennale 2016. Das war super, haben wir den Eröffnungspavillon miteinander gestaltet. Er hat die Architektur gemacht, ich habe das Dach gemacht. Und das war super, aber sonst arbeitet jeder für sich. Was mir ganz wichtig ist und eine große Erleichterung, weil mein Mann sehr dominant sein kann, ich auch übrigens. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn man den anderen immer überzeugen will oder muss, sondern jeder bleibt auf seinem Gebiet und damit werden die Gespräche austauschend und spannend. Ich tausche ja auch sehr viel mit KünstlerInnen. Ich habe eigentlich eine ganz umfangreiche Sammlung von Freunden und Freundinnen. Und das ist die letzte Tauscherwerbung von Gilbert Bretterbauer, mit dem ich getauscht habe. Er hat die Flaschen mit den Büchern und ich habe seinen wunderbaren Kussmund.
Eva Schlegel arbeitet täglich im Atelier mit ihren Mitarbeiterinnen und wenn das Wetter schön ist, genießen sie ein gemeinsames Mittagessen auf der Terrasse. Diese ist eine Oase für sich. Grüne Pflanzen ranken sich um das interessant geschwungene Gitter, ein Gitter, das auch vor Tieren schützt.
Ja, das ist schön, wie Sie das so nennen, denn wir haben viele Tauben hier, die versuchen auf diesem Balkon oder auf der Terrasse zu nisten und das auch schon erfolgreich gemacht haben. Die kommen ja immer wieder. Irgendwas musste ich einführen, damit das wieder mir gehört.
Und Sie sitzen heraußen, inspirieren sich, feiern Feste?
Wir tun immer mittags kochen und
wer ist wir?
meine Mitarbeiterinnen und ich. Ich habe ja einige Mitarbeiterinnen. Also wir tun jeden Tag Mittagessen. Wir kochen immer Kleinigkeit und dann essen wir heraus. Und das ist wunderbar, weil das gibt einem Zeit, miteinander zu sprechen und Dinge zu klären und sich zu erfrischen. Und dann arbeiten wir weiter. Die Terrasse habe ich selber gebaut. Ich habe das Atelier eigentlich von Franz West übergeben bekommen, sozusagen. Er wollte raus, weil sein Bruder gestorben ist, der Otto Kobalek, und dann wollte er weg. Und für mich, ich habe gerade Atelier gesucht, war das perfekt. Nur habe ich natürlich dann alles in meinem Sinne umbauen wollen. Und habe das mit zwei Architektinnen gemacht, mit der Gogo Kempinger und den Balkon mit der Sabine Köchert. Und die hat das wirklich ganz toll gemacht. Also wir waren gemeinsam bei der Baupolizei, die es erst nicht genehmigt hat und dann doch genehmigt hat. Und es ist wahnsinnig schön, wie sie das mit diesem zarten Bogen hier angelegt hat. Also es sind 30 Quadratmeter, die wirklich ermöglichen, dass man da sitzt, plaudert, ja. Und es ist interessant, weil ich habe natürlich sehr viele Architektenfreunde, gerade durch meinen Mann. Und ich kann mich erinnern, dass der Wolf Brix da war und gesagt hat, besser hätte ich es auch nicht machen können.
Raum und seine vielfältigen Erscheinungsformen sind das zentrale Thema meiner Arbeit. Mit unterschiedlichen Experimenten, Materialien und Konzepten versuche ich, die Wahrnehmung von Raum bewusst zu machen und zu verändern, sagt Eva Schlegel anlässlich der Vernissage ihres Werkes im Leopold-Museum. Die 94 Meter lange, rundum verglaste Außenhaut der Momok-Libelle gestaltet Eva Schlegel 2020 als Punktestruktur aus 2,4 Millionen weißen Einzelpunkten. Aus der Distanz verbinden sich diese zu einem in Falten geworfenen Schleier. Mit der eigens für das Leopold-Museum geschaffenen temporären Rauminstallation genannt Welle der Libelle transponiert die Medienkünstlerin nun das Schleiermotiv im Museumsinneren ins Dreidimensionale. Knapp 1100 Schnüre mit insgesamt rund 3,5 Millionen silbrig glänzenden Aluminiumkugeln bilden den 19 Meter hohen und über 400 Kilogramm schweren semitransparenten Vorhang. Dieser breitet sich wellenartig in die Tiefe fallend aus. Dieser Schleier vermittelt eine unglaubliche Leichtigkeit, die mit der imposanten steinernen Kubatur des Museums in Dialog tritt. Wie könnte es anders sein, kreisrunde Spiegel am Boden des unteren Atriums eröffnen eine neue Perspektive? Eva Schlegel hat in vielen Ländern ihre Kunst gezeigt. In Sydney, Kopenhagen, bei der Salzkammergut Kulturhauptstadt 2024, in Ottawa und so weiter und so fort. Und nicht zu vergessen, 1995 hat sie die Fassade des österreichischen Pavillons der Biennale in Venedig gestaltet.
Das war sehr toll, ja. Das war ganz toll. Peter Weibel war damals der Kommissär und er hat die Ausstellung mit den unscharfen Texten auf Glas gesehen und mich dann zur nächsten Biennale eingeladen. Und ich habe da zum ersten Mal Coop Himmelblau, das war quasi eine Gruppenausstellung, Coop Himmelblau haben den Pavillon umgebaut und wir haben gemeinsam die Fassade gemacht und ich war an der Fassade mit unscharfen Texten, habe die dann auch durchstoßen und habe eine Türe 7 Meter hoch durchgestoßen, quasi mit unscharfen Texten und vorn waren auch unscharfe Texte.
Anschließend waren Sie einige Jahre Kuratorin. Können Sie da ein paar Erlebnisse erzählen?
Ich habe mehrere Ausstellungen kuratiert. Ich habe vor allem begonnen, reine Frauenausstellungen zu kuratieren, also Favorites und so, wo es mir darum ging, einfach schöne Ausstellungen zu machen mit tollen Künstlerinnen, ohne jetzt der Betonung auf Künstlerin. Und das gipfelte dann 2011, wo ich zur Kommissärin berufen wurde in Venedig und dann den Markus Schinwald mit einer großen Installation eingeladen habe, das aber sehr lang vorbereitet habe. Und ich habe, wie ich berufen wurde, habe ich eigentlich zwei Biografien von der Maria Theresia gelesen, weil mich das interessiert hat, wie eine Frau mit den Gegebenheiten umgeht. Also das war so die Herangehensweise. Und dann habe ich alle Galerien besucht und habe mir Listen gemacht von allen mir bekannten Künstlerinnen und Künstlern des Landes. Und was bei Marie Theresia besonders interessant war, war, dass sie diejenige war, wo der Begriff österreichisch zum ersten Mal geprägt wurde. Auch von ihrem Gegenspieler, dem Friedrich II., der das Deutsche manifestiert hat, also das analytische, strenge. Er hat ja damals ein neues Bildungssystem installiert, das sie kopieren wollte und ihn auch eingeladen hat. Das ging aber nicht. Sie hat aber trotzdem für die Bildung sehr viel getan, für Schulsystem, wie wir wissen. Und die beiden haben das so festgelegt. Und mich hat eigentlich das deutsche Analytische mehr interessiert. Und so wollte ich eine Künstlerin oder einen Künstler wählen, der eher analytisch, straight und vielleicht nicht so emotional oder nicht so kulinarisch ist. Bin dann aber durch viele Überlegungen auf den Schinwald gekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass er Österreich sehr repräsentiert, das Abgründige, auch Freudsche. Vor allem hat er auch in verschiedenen Medien gearbeitet, Film, Bilder, Installation und Skulptur. Also etwas, was sehr komplex war und dann letztlich den Ausschlag gegeben hat.
Im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung der Vienna Arts Week im Dorotheum, zu der auch Eva Schlegel eingeladen war, wies Staatssekretär Sepp Schellhorn auf die Bedeutung der österreichischen Kulturforen hin. Sie seien nicht nur Orte der Präsentation von Kunst und der kulturellen Begegnung, sondern auch sichere Räume für einen offenen Austausch. Denn? So Sepp Schellhorn, Zitat, der Raum für einen offenen Diskurs wird immer kleiner und der politische und gesellschaftliche Druck nimmt zu. Die Diskussionskultur nimmt ab. Cancel-Kultur nimmt zu. Wir sind dabei, so der Staatssekretär, uns von den Werten der Aufklärung zu verabschieden. Die Kulturforen hingegen beweisen durch vielfältige Veranstaltungen das Gegenteil. Auch Eva Schlegel war Gast in Kulturforen, unter anderem in Bukarest.
Ja, das war super. Das hat richtig Spaß gemacht. Die haben eine Galerie unterstützt, die österreichische KünstlerInnen mit rumänischen KünstlerInnen kombiniert haben. Und das war ganz toll, weil die rumänische Galerie dann auch eine Tour durch die Ateliers, durch rumänische Ateliers organisiert hat, wo es dann zu einem tollen Gesprächsaustausch kam. Das war richtig super.
Und wie kann man sich einen Alltag der vielfach ausgezeichneten Künstlerin, die unter anderem Trägerin des österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst ist, vorstellen?
Ich stehe auf, ich frühstücke im Bett, meist mit meinem Mann, das liebe ich, das lieben wir beide.
Wer macht das Frühstück?
Ja, jetzt ich. Früher haben wir uns immer abgewechselt, aber in der Zwischenzeit, also seit er mit den Krücken geht, geht das nicht mehr so gut, dann mache ich es. Aber wir genießen es sehr im Bett und dann gehe ich relativ bald ins Atelier. Ich gehe jeden Tag ins Atelier und ich liebe das sehr.
Zum Mittag essen Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen?
Genau, zum Mittag essen wir da und dann gegen Abend gehe ich heim. Meistens sind ja dann neue Öffnungen oder irgendwelche Geschichten, Vorträge, wo man hingeht, da treffe ich dann oft meinen Mann und dann gehen wir gemeinsam nach Hause. Es sind meistens sehr lange Tage.
Eva Schlegel bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint in einer neuen Folge von Kunst im Gespräch in Zusammenarbeit mit der Auslandskultur des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Im nächsten Kunst im Gespräch-Podcast hören Sie die Autorin, Lyrikerin und Komponistin Sophie Reyer. Sie ist Gast einer Podiumsdiskussion bei der Buch Wien, zu der das Außenministerium, genauer gesagt die Auslandskultur, eingeladen hat. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.